Kennst du das dumme Gefühl, wenn dir gesagt wird, dass du etwas tun sollst, aber du nicht wirklich weißt, was genau von dir erwartet wird? Vielleicht ein erster Arbeitstag. Ich kann mich noch gut erinnern an einige erste Arbeitstage. Der letzte erste Arbeitstag in dem letzten Job, bevor ich Pastor wurde, da wurde ich in ein großes Büro geführt und dann saß ich da und mir wurde gesagt, ja, der Chef, der hat vormittags noch Termin, der kommt am mittags. Und da saß ich und dachte, ja, und jetzt? Vielleicht kennst du diese Situation so nicht, aber vielleicht kennst du die Situation, wenn du zum ersten Mal Vater oder Mutter wirst. Und dann gibt man mit dir das Kind mit, vielleicht aus dem Krankenhaus kommend und du kommst nach Hause und es macht sich ein Gefühl der Überforderung breit. Was mache ich jetzt mit diesem Kind? Vielleicht geht es dir manchmal auch im christlichen Glauben so. Man wird aufgefordert, irgendwas Bestimmtes zu tun, aber eigentlich wissen wir nicht so genau wie. Ja, vielleicht ging dir das mit der Predigt vor 2 Wochen so. Vor 2 Wochen waren wir in unserer Predigtserie durch den 1. Korintherbrief angekommen bei dem letzten Abschnitt aus Kapitel 15. Diesem wunderbaren Kapitel, in dem der Apostel Paulus den Korinthern erklärt, warum die Lehre von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben so zentral, so wichtig ist. Und nachdem er diese wunderbare Lehre so klar verteidigt hat und so wunderbar den Korinthern vor Augen gemalt hat, endet er mit einer Schlussfolgerung aus dieser Lehre, mit einem Auftrag an die Korinther. Da hieß es im letzten Vers, in 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine lieben Brüder, und ich sage mal, Schwestern sind ihr mit gemeint, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Aber wie? Was genau sollen wir jetzt tun? Nun, um dieser Frage nachzugehen, lohnt es sich, einfach zuzuhören, was der Apostel Paulus im Fortgang den Korinthern schreibt. Eine gewisse Herausforderung in unseren Bibeln ist, dass sie eingeteilt sind in Kapitel und Verse. Ja, das war ursprünglich nicht so, das ist von den Menschen später hinzugefügt worden. Und das ist in gewisser Weise extrem hilfreich, weil ich jetzt sagen konnte, Kapitel 15, Vers 58, und ihr wusstet, worüber ich rede. Es hat aber auch ein gewisses Problem damit, nämlich dass wir manchmal Zusammenhänge nicht erkennen, wenn sie über Kapitelgrenzen hinweggehen. Ja, so in unseren Bibeln hier. Kapitel 15 endet in der ausliegenden Lutherbibel sogar am Ende einer Seite. Man muss umblättern, kommt zu einem neuen Kapitel und automatisch denkt man, hier fängt was ganz Neues an. Aber natürlich ist der Brief nicht so geschrieben worden. Es war einfach ein Brief, es geht einfach weiter. Wenn wir Kapitel 16 uns alleine anschauen, dann könnten wir denken, das ist jetzt nicht sonderlich hilfreich. Was sollen wir damit machen? Das sind ja ein paar Aussagen über letzte Aufforderungen und Reisepläne und ein paar Worte über andere Leute. Aber wenn wir diesen Text in dem Zusammenhang mit dem, was zuvor kommt, betrachten, dann erkennen wir, wie hilfreich diese Verse sein können, um genauer zu verstehen, was es mit dieser Aufforderung, das Werk des Herrn zu tun, auf sich hat. Deswegen lese ich uns unseren heutigen Predigttext und ich fange tatsächlich an, mit dem letzten Vers aus Kapitel 15. Also 1. Korinther 15 ab Vers 58 und dann bis zu Kapitel 16, Vers 12. Hört auf Gottes Wort. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich in den Gemeinden Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch viele Widersacher sind da. Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt das Werk des Herrn, wie ich. Dass ihn nur nicht jemand verachte, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt oder vielleicht besser ermutigt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Soweit das Wort Gottes. Ich bete mit uns und möchte den Herrn mit uns bitten, dass er uns dieses Wort aufschließt. Großer Gott, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Und wir lesen diese Verse und sie erscheinen uns im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich viel mit unserem Leben zu tun zu haben. Aber du sagst über dein Wort, dass alle Schrift von dir eingegeben ist und nütze ist, damit wir Rettung finden können durch Jesus Christus und damit wir zugerüstet werden können zu jedem guten Werk. Und so vertrauen wir darauf, dass auch dieses Wort von dir eingegeben ist und du es gebrauchen willst. Öffne du unsere Herzen, dass wir dein Wort empfangen, sodass es in uns Gutes bewirken kann. Herr, schenk uns eine Zeit, in der wir mehr erkennen, was du in uns und durch uns tun möchtest. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Dieser Predigtext zeigt uns, wie wir das Werk des Herrn tun können. Und konkret wollen wir drei Aspekte bedenken, die in diesem Text zum Ausdruck kommen. Zum einen können wir das Werk des Herrn tun mit Finanzen, mit unseren Spenden. Wir können zum anderen das Werk des Herrn tun, indem wir das Evangelium verkündigen, also durch Evangelisation. Und wir sehen drittens, dass wir das Werk des Herrn tun können, einfach dadurch, dass wir andere Christen ermutigen und sie unterstützen. Das sind die drei Aspekte, die ich mit uns bedenken möchte. In den ersten vier Versen lesen wir, dass Paulus die Korinther dazu aufruft, durch großzügige und regelmäßige Spenden das Werk des Herrn zu tun. Aus anderen Bibelstellen wissen wir, was hier nur angedeutet wird, nämlich dass es in Jerusalem damals eine große Hungersnot gab. Und deswegen hatte Paulus auch schon die Gemeinde in Galatien dazu aufgerufen, zu sammeln und zu spenden für diese Muttergemeinde in gewisser Weise. Und das greift er hier auf. Auch sie sollen sammeln, sie sollen spenden. Und dabei sollen sie das nicht nur einmal tun, sondern sie sollen eine Gewohnheit entwickeln, regelmäßig an jedem ersten Tag der Woche Geld zu sammeln. Das ist durchaus eine interessante Aussage. Paulus sagt nicht nur, dass sie regelmäßig spenden sollen, sie sollen es an jedem ersten Tag der Woche tun. Und das ist bemerkenswert. Denn eigentlich war der Tag, an dem die Gläubigen zusammenkamen, wo auch Gaben gegeben wurden, war der letzte Tag der Woche. Der Samstag, der Sabbat. Das war im jüdischen Glauben seit Jahrtausenden unumstritten. Und mit der Auferstehung des Herrn geschieht etwas, das eigentlich nicht vorkommt. Religiöse Traditionen ändern sich seltenst, bis nie. Aber hier ändert sich der Tag, an dem sich die Gemeinde trifft. Wir lesen auch in anderen Bibelstellen, dass die christlichen Gemeinden anfingen, sich am ersten Tag der Woche zu treffen. Das tun sie bis heute. Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal an anderen Tagen zu Gottesdiensten getroffen hast, ob wir das ab und zu mal wechseln, nächstes Jahr vielleicht einmal mittwochs, Nein, das ist eine gute religiöse Tradition. Und dieser Wechsel zeigt uns tatsächlich auch, wie bedeutend die Auferstehung Jesu ist. Seit dieser Zeit, seit Jesu Auferstehung, trifft sich die christliche Gemeinde am ersten Tag der Woche. Und genau da, an diesem ersten Tag der Woche, jede Woche, sollen die Christen etwas zur Seite legen, sollen also etwas spenden. Und da geht es wahrscheinlich weniger darum, dass man das zu Hause tun soll, sondern dass dieses Zusammenlegen jeder in der Gemeinde das tun soll. Nur so macht es dann Sinn, dass Paulus auch erklärt, dass am ersten Tag der Woche gesammelt werden soll, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn er kommt. Also wir sehen hier quasi den Aufruf zu einer wöchentlichen Kollekte. Sein erster Aspekt, der bedenkenswert ist, die Regelmäßigkeit des Gebens. Ein zweites Grundprinzip ist das Prinzip der Großzügigkeit. Es ist interessant, dass Paulus den Korinther nicht sagt, dass sie ihren Zehnten spenden sollen, sondern so viel einem jeden möglich ist. Wer den Text jetzt so verstehen will, dass er die Korinther nicht dadurch überfordern will, dass er gleich den Zehnten einfordert, der wird dieser Aufforderung, glaube ich, nicht gerecht. Für jeden Juden war klar, den Zehnten gab man sowieso. Der gehörte Gott. Und Paulus sagt den Korinther, dass sie sich durch diese Grenze nicht begrenzen, nicht limitieren lassen sollen. Nein, sie sollen so großzügig wie möglich geben, so viel wie jedem möglich ist. Und so sollen die Korinther das Werk des Herrn tun, indem sie regelmäßig und großzügig spenden. Nun könnte man hier sagen, naja, das sollten die Korinther damals, wir sind da raus, es bezog sich auf die und die Not in Jerusalem. Aber tatsächlich macht die Bibel durch verschiedene Stellen deutlich, dass das eine Anordnung ist, die eine zeitlose Anordnung ist für alle Gläubigen. Wir haben in der Textlesung schon die Worte aus Maleachi 3 gehört, wo Gott selbst die Gläubigen anklagt dafür, dass sie das vernachlässigt haben. Und Paulus selbst greift den Gedanken des großzügigen Spendens auf in seinem nächsten Brief an die Korinther. Im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 8 und 9, zwei lange Kapitel, in denen es letztendlich nur um das Geben, um das großzügige Spenden geht. Wir sollen durch großzügige Spenden das Werk des Herrn tun. Die Frage für dich ist, tust du das? Wenn du noch Zweifel hast, dass das wirklich ein Auftrag an dich ist, lieber Christ, dann möchte ich dich herzlich einladen, dir 2. Korinther 8 und 9 einfach mal vorzunehmen und mit Gebet diese zwei Kapitel zu lesen und dich durch Gottes Wort herausfordern zu lassen. Ja, am besten liest du die nicht nur, sondern du solltest sie am besten noch mit jemand anders besprechen. Das hilft uns manchmal, nicht über die Dinge schnell hinwegzulesen, die wir lieber nicht hören wollen. Wenn du verheiratet bist, vielleicht liest ihr das als Ehepaar. Oder du liest es mit einem guten Freund, einer guten Freundin. Und ihr kommt darüber ins Gespräch, was das für euch ganz konkret in eurer Lebenssituation bedeuten könnte. In diesen beiden Kapiteln, 2. Korinther 8 und 9, lesen wir tatsächlich von zwei Aspekten, die unser Spenden motivieren sollten. Nämlich zum einen Dankbarkeit und zum anderen Gottvertrauen. Paulus schreibt in diesen beiden Kapiteln an verschiedenen Stellen davon, dass das Spenden letztendlich Ausdruck ist unserer Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Ja, der Blick auf Gottes Wirken für uns kommt immer wieder. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und der ganze Abschnitt, zwei Kapitel lang über Spenden, enden mit den Worten, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gottes Geben für uns, die Dankbarkeit für das, was Gott uns gibt, läuft allem Geben von uns voraus. Sie motiviert alles Geben. Und zum anderen sehen wir dann, dass das Geben nicht nur Ausdruck unserer Dankbarkeit ist, sondern dann auch Ausdruck unseres Glaubens, unserer Liebe zu Gott, unseres Vertrauens auf ihn. Nicht so lesen wir im 2. Korinther 8, Vers 8. Nicht sage ich das als Befehl, diese Spenden, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe. Ob sie rechte Art sei. Er prüft, ob unsere Liebe echt ist, unsere Liebe für Gott. Und er erklärt, schau, alles, was du hast, das hast du von Gott. Und die Frage ist, ob du darauf vertraust, dass Gott weiter für dich sorgen wird. Ich hoffe, du weißt, wie Gott für dich gesorgt hat. Dass Christus arm wurde für dich, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Er gab alles für dich. Und wir haben letzte Woche diese wunderbare Predigt von André Tövs hier gehört, außerhalb unserer Predigtserie über Römer, das Ende von Römer 8, wo er unter anderem über den Vers mit uns nachdachte, wo es heißt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist ein großzügiger Gott. Und die Frage ist, ob du das glaubst. Siehst du, wenn du nicht darauf vertraust, dass Gott für dich sorgt, dann machst du dir viele Sorgen und dann kannst du auch nicht großzügig spenden, weil wer weiß, ob morgen das Auto kaputt geht. Wer weiß, ob ich meinen Job dann noch habe. Wer weiß, was sonst noch so auf mich zukommt. Vielleicht rauschen auch die Börsen weiter nach unten und alle meine Rücklagen sind weg und du kannst dir viele Gedanken machen und dann hast du nichts, was du geben kannst, weil du alles brauchst. Oder du weißt, dass Gott für dich sorgt. Und dieses Vertrauen auf einen treu für dich sorgenden Gott, der dir immer mehr gibt, als du brauchst, damit du weitergeben kannst von dem, was er dir gibt, das ist sein Prinzip. Dieses Vertrauen kommt zum Ausdruck, indem wir etwas geben. Übrigens, auch das betont Paulus im 2. Korinther 9, Vers 9, in diesem langen Abschnitt über die Sammlung. Da sagt er, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir empfangen und dem, was wir geben und dem, was wir dann wieder empfangen. Ich will hier kein Wohlstandsevangelium predigen. Ich sage nicht, wenn du spendest, wirst du reich. Der Goldstaub rieselt sofort, wenn deine Spenden groß genug sind. Nein. Aber Gott segnet diejenigen, die im Vertrauen auf ihn großzügig sein Werk fördern. Glaubst du das? Glaubst du das theoretisch? Oder auch praktisch? Das Gute in der Gemeinde ist, dass das, was du spendest, das sieht keiner. Also da gibt es ein, zwei Leute, die das sehen und die dann die Spendenquittung ausstellen. Wenn du Gemeindemitglied bist oder regelmäßig hier spendest, dann kriegst du demnächst irgendwann für deine Steuererklärung, die Auflistung deiner Spenden vom letzten Jahr und die kannst du ja dann nochmal abgleichen. Was sagt dieses Stück Papier dann darüber aus? Wie sehr du dankbar bist für Gottes Geben in deinem Leben. Und wie sehr du darauf vertraust, dass er für dich sorgt. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, dass das keiner sieht. Einerseits wollen wir nicht geben, einfach um dann irgendwie die großen Helden zu sein, ja, das Stolz vor uns herzutragen. Andererseits kann gerade das Verborgen auch dazu führen, dass wir, sieht ja eh keiner. Aber siehst du, Paulus hatte den Korinthern gerade gesagt, Gott sieht dein Werk für ihn. Und es ist nicht vergeblich. Es wird von ihm reich entlohnt werden. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber wir haben ja keine Hungersnot. Wir haben ja keine Hungersnot in Jerusalem. Wo brauchst du denn überhaupt Geld? Vielleicht brauchst du das ja gerade gar nicht. Und ich möchte dir einfach helfen, auch da vielleicht noch ein bisschen klarer zu sehen, warum es sich lohnt, für das Werk des Herrn zu geben. Wir haben Nöte, auch hier. Wir haben Nöte für die allgemeine Gemeindearbeit, müssen Gelder gegeben werden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass viele von euch spenden, sodass Matthias und ich und einige andere freigesetzt sind, dass ich diese Woche keiner anderen Tätigkeit nachgehen konnte und am Montagabend den Christian-Entdecken-Kurs leiten konnte und am Dienstag bei den Trainees sein konnte und am Donnerstag die Bibelstunde machen konnte und viele weitere Gespräche führen konnte und mich auf die Predigt heute vorbereiten konnte. Danke, dass ihr mir die Zeit dafür gegeben habt. Und ich hoffe, ihr bereut es nicht. Und wir haben andere Nöte. Nicht? Wir haben Licht an, wir haben Technik im Einsatz, wir haben sogar Mikrofone an den Gesichtern, damit ihr unsere Stimme gut hören könnt. Wir haben dieses Haus, das alles braucht, Finanzen, und viele von euch spenden, damit wir das tun können. Danke dafür, das ist gut. Diese Not ist real und wir zeigen, dass wir das anerkennen und wir geben dafür. Noch nicht geben müssen wir für eine andere Not, die aber sehr offensichtlich ist, nämlich Platznot. Ja, hier sind noch einige wenige Plätze frei. Was auch schon der zweite Gottesdienst heute und es kommt noch einer und der wird auch nicht ganz leer sein. Und das heißt ganz konkret, dass die Musiker und Techniker und die Prediger dreimal hintereinander das Programm abspielen müssen. Und dann haben wir die Not, dass wir einander nicht mehr alle kennen und nicht mehr sehen können, weil wir in drei Gruppen aufgeteilt sind. Aber die Platznot ist natürlich am Sonntag vielleicht sogar noch am wenigsten deutlich. Sie ist viel frappierender noch unter der Woche. Wir merken, wir haben nicht mehr genug Büros für die Angestellten, wir haben nicht mehr genug Räume für die Veranstaltung. Regelmäßig müssen wir sagen, sorry, die Veranstaltung können wir nicht machen, weil wir keinen Platz mehr haben. Das Gemeindehaus ist für diese Gemeinde einfach zu klein geworden. Noch haben wir nichts, wofür wir Geld ausgeben können, aber wir beten dafür, dass der Herr uns entweder ein größeres oder vielleicht auch ein zweites Gemeindehaus schenkt, sodass wir wieder mehr Platz haben können. Und das braucht viel Geld. Das braucht großzügige Spender. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Nöte, für die wir regelmäßig geben und unser Budget reflektiert das. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Nicht, wir sehen existenzielle, geistliche Not vieler Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben oder es zumindest noch nicht glauben. Und deswegen investieren wir einen erheblichen Anteil unseres Budgets, der Spenden, die wir zusammenlegen, für Evangelisation und Mission. Matthias hat gerade schon für Birgit und Rob gebetet. Das sind zwei von einer ganzen Reihe von Missionaren, die wir aus dieser Gemeinde heraus unterstützen, um das Werk des Herrn, das sie tun, letztendlich zu unterstützen mit unseren Spenden. Und dann wissen wir, dass es auch noch viele Menschen gibt in unserem Land, die geistlich unterernährt sind. Und deswegen geben wir großzügig, damit wir als Gemeinde ein Pastorenausbildungsprogramm, unser Trainee-Programm unterhalten können. Und wir investieren uns in Gemeindegründungen, damit noch mehr Menschen das Evangelium hören können. Ihr Lieben, so tun wir als FEG München Mitte das Werk des Herrn. Ich bin dankbar dafür. Ich hoffe, es ist ein Werk, an dem du deinen Anteil hast, weil du dankbar bist für das, was Gott für dich getan hat. Weil du ihm vertraust. Weil du Anteil haben willst am Werk des Herrn. Das ist der erste Aspekt, den Paulus hier aufgreift. Die Korinther sollen das Werk des Herrn tun, indem sie regelmäßig und großzügig geben. Ab Vers 5 kommt Paulus dann auf seine Reisepläne zu sprechen. Und man könnte jetzt denken, das hat jetzt keine besondere Bedeutung für uns. Allerdings lesen wir in Vers 10 Worte, die uns zeigen, dass dieser Text doch für uns wahrscheinlich sehr relevant sein kann. Denn in Vers 10 schreibt Paulus über Timotheus und auch über sich, dass er, heißt es dort, er treibt auch das Werk des Herrn, wie ich. Also wenn er uns dazu aufruft, das Werk des Herrn zu tun, dann ist es doch ganz interessant, mal einen Moment darüber nachzudenken, wie Timotheus und vor allem auch Paulus selbst das Werk des Herrn tun. Nun, Paulus schreibt über sein Werk, über sein Wirken, zum Beispiel in Vers 9, da erklärt er, warum er vorhat, noch einige Zeit in Ephesus zu bleiben. Er begründet das in Vers 9 mit den Worten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch viele Widersacher sind da. Nun, da ist es hilfreich, vielleicht mal kurz überlegen, um was es da geht. Wir wissen, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise einst nach Korinth gekommen war. Er hatte dort das Evangelium gepredigt, eine Gemeinde war entstanden, er war anderthalb Jahre dort geblieben. Und dann war es an der Zeit für ihn, wieder nach Hause zurückzukehren. Er wollte zurück nach Antiochien und nach Jerusalem. Und so reiste er zurück. Auf seiner Rückreise machte er einen kurzen Stopp in einer Stadt namens Ephesus. Dort war er nach einem Sabbat in der Synagoge und predigte. Und die Menschen wollten mehr hören über Jesus, aber Paulus wollte zurück. Und er musste noch rechtzeitig vor dem Winter zurückreisen und deswegen sagte er, ich komme wieder, ich kann jetzt nicht bei euch bleiben. Aber dann zu Beginn seiner dritten Missionsreise ging er zielstrebig nach Ephesus. Und wir lesen in Apostelgeschichte 19 wirklich hilfreiche Hintergrundinformationen dazu, was dort geschah. Apostelgeschichte 19 beginnt in Vers 8. Da heißt es über Paulus: Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab. Und er redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Nie war Paulus so lange an einem Ort. Und nirgends sonst war sein evangelistischer Dienst so fruchtbar. Es ist bemerkenswert, was wir hier lesen. Alle, die in der ganzen Provinz Asien lebten, hörten das Wort des Herrn. Paulus tat das Werk des Herrn, indem er Gottes Wort verkündigte, indem er das Evangelium verkündigte. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wann in dieser Zeit in Ephesus dieser Brief entstanden ist, ob sein Hinweis auf die offene Tür sich bezieht auf die 3 Monate in der Synagoge, wo er offen lehrte, wo es dann Widerstand gab. Könnte sein, denn so lange war er sonst nie in einer Synagoge, meist wurde nach 1-2 Wochen rausgeschmissen. Kann auch sein, dass es sich auf die 2 Jahre bezieht, die er in Ephesus so lehren konnte, dass in der ganzen Provinz sich das Wort verbreitete. Und wir wissen, diese Zeit endete aus dem Fortgang von Apostelgeschichte 19 damit, dass es zu einem Aufruhr kam, in dessen Zuge Paulus letztendlich Korinth verließ. Wir wissen auf jeden Fall, dass er dort eine offene Tür hatte zum Wirken, zum Werk des Herrn. Das Werk des Herrn ist also die Verkündigung des Evangeliums. Und das Werk des Herrn ist auch das, was daraus hervorgeht. Das heißt, die Menschen, die dann zum Glauben kommen, auch das sind Werke des Herrn. Paulus selbst schreibt den Korinthern in 1. Korinther 9, Vers 1, dass sie sein Werk im Herrn sind. Und tatsächlich trifft das auf jeden Christen zu. Ist dir das klar, lieber Christ? Du bist ein Werk des Herrn. Das ist ein Ausdruck von Gottes gnädigem und mächtigem Wirken, wenn er sündigen Menschen die Augen dafür öffnet, dass sie Sünder sind, dass sie einen Retter brauchen. Viele Menschen erkennen das nicht. Viele Menschen denken, es passt schon so mit ihnen. Aber in seiner großen Gnade wirkt Gott an Menschen und überführt sie davon, dass sie nicht okay sind, dass sie vor dem heiligen und gerecht richtenden Gott von sich aus nicht bestehen können. Und in seiner großen Barmherzigkeit und Menschenliebe führt Gott uns nicht nur in die Erkenntnis unserer Not, sondern er zeigt uns auch den Retter, der uns daraus retten kann. Und so sandte Gott seinen eingeliebten Sohn in diese Welt, in diese gefallene, kaputte Welt. In Jesus Christus lebte er das Leben, das wir hätten leben sollen. Das vollkommen gute Leben, das Leben im perfekten Gehorsam gegenüber Gott. Nachdem er für uns das gute Leben gelebt hat, nahm er für uns die Strafe auf sich, die wir verdient hätten, weil wir nicht so leben. So gab Jesus, der einst in aller Herrlichkeit bei Gott war, in großer Erniedrigung, erst Mensch wurde, dann gab er sein Leben am Kreuz von Golgatha. Er gab sich für uns hin. So hat Gott für uns ein großes Werk getan, das größte Werk überhaupt. Und nachdem Jesus dann von seinem Vater auferweckt wurde, von den Toten als Ausdruck seiner großen Macht, sandte Jesus die Menschen, die auf ihn vertrauen, seine Jünger, aus, damit sie anderen Menschen diese frohe Botschaft verkündigen können. Und so können Menschen Anteil haben an dem Werk des Herrn. Und Gott gebraucht diese Verkündigung, um sein Werk zu tun, im Leben von Menschen wie dir und mir, indem er ihre Herzen öffnet für das Evangelium, sodass sie glauben können. Von daher möchte ich dich fragen, hast du diesen Ruf zum Glauben gehört? Bist du diesem Ruf gefolgt? Kannst du mit frohem Herzen bekennen, ich bin ein Werk des Herrn? Wenn du dir da noch nicht so sicher bist, wenn das für dich noch nicht so klar ist, dann bist du hier genau richtig. Es ist unser großes Anliegen, am Werk des Herrn Anteil zu haben, indem wir diese Botschaft verkünden. Und wir wollen dafür beten, dass der Herr dann in deinem Herzen wirkt. Ich habe eine konkrete Einladung für dich. Wenn du morgen Abend um 19 Uhr noch nichts vorhast, komm gerne morgen Abend. Wir haben hier einen Christsein-Entdeckenkurs. Morgen Abend werden wir darüber nachdenken, wie wir mit Gott versöhnt sein können, wie wir zu einem Werk des Herrn werden können. Gibt keinen besseren Abend, um dabei zu sein. Morgen Abend, 19 Uhr, bist herzlich eingeladen, kriegst sogar ein Abendessen zu Beginn. Und ihr Lieben, für uns alle, es ist von großer Bedeutung, von größter Bedeutung wirklich, dass wir erkennen, dass wir zuerst ein Werk des Herrn sein müssen, bevor wir dann das Werk des Herrn tun können. Wir alle sollten uns immer wieder darauf besinnen, was der Herr für uns getan hat. Wir alle sollten immer wieder nachdenken, was sein Werk für uns und in uns war, bevor wir uns dann auf den Weg machen, um an seinem Werk Anteil zu nehmen, indem wir uns in seinen Dienst stellen. Wie wir vorhin gehört haben, zu Beginn dieses Gottesdienstes, er musste uns zuerst dienen und sein Leben geben als Lösegeld für viele, bevor wir dann ihm dienen können. Also nochmal, du musst ein Werk des Herrn sein, bevor du das Werk des Herrn tun kannst. Paulus war voller Dankbarkeit, dass der Herr so in ihm gewirkt hatte, dass er ein Werk des Herrn war. Und das motivierte ihn nun, sein ganzes Leben einzusetzen für seinen Herrn und zum Wohle der Menschen, damit Gott durch ihn sein Werk tun konnte in vielen anderen Menschen. Lieber Christ, ich wünsche dir von Herzen genau das Gleiche. Ich möchte dich ermutigen, immer wieder nachzusinnen, immer wieder nachzudenken über das wunderbare Werk, das Gott in Jesus Christus für dich getan hat. Und darüber nachzudenken, was er in dir getan hat. Die Lieder in diesem Gottesdienst waren extrem hilfreich dafür, zu bedenken, was Gott für uns getan hat. Mir geht es nicht darum, einfach zu sagen, jetzt mach einfach mal was. Und Paulus geht es auch nicht darum, jetzt tu einfach was für den Herrn. In allem, was wir lesen in der Bibel, geht es immer darum, dass wir zuerst begreifen und immer wieder neu begreifen und immer wieder neu in Staunen geraten darüber, was Gott für uns getan hat. Wenn unsere Herzen dann erfüllt sind, mit großer Dankbarkeit, mit Freude über das Gnadenwerk Gottes in unserem Leben, dann wird aus dem Überfluss unseres Herzens unser Mund ganz natürlich Zeugnis geben. Dann werden wir Anteil haben am Werk des Herrn. Möge Gott uns so gebrauchen. Also wir tun das Werk des Herrn, indem wir großzügig und regelmäßig spenden für das Werk des Herrn und indem wir das Werk des Herrn verkünden, und so das Werk des Herrn tun. Und schließlich lesen wir, dass wir das Werk des Herrn auch dadurch tun können, dass wir Glaubensgeschwister in ihrem Dienst ermutigen und unterstützen. Und dazu ruft Paulus die Korinther sowohl im Hinblick auf sich selbst wie auch im Blick auf Timotheus auf. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Vers 6 lesen wir, bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Also die Korinther sollen Anteil haben am Dienst des Paulus. Sie sollen ihn geleiten, sollen erst beherbergen und dann geleiten und unterstützen offensichtlich auf seinem weiteren Weg. Und im Hinblick auf Timotheus schreibt er in Versen 10 und 11, wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn, wie ich. Dass ihn nur nicht jemand verachte, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Ja, wir sehen hier, Timotheus war offensichtlich jemand, der schnell entmutigt war, der vielleicht etwas zögerlich und ängstlich war. Und die Korinther sollten zusehen, dass er bei ihnen ohne Furcht sein konnte, dass ihn niemand verachtet. Sie sollten ihn ermutigen. Timotheus war so einer, der Ermutigung braucht. Ich glaube, es gibt einige unter uns, die das auch ganz gut gebrauchen können. Und sie sollten auch Timotheus da wieder unterstützen. Auch ihn sollten sie geleiten. Das heißt, Timotheus kam zu den Korinthern, sicherlich um sie zu ermutigen, um sie zu stärken in ihrem Glauben. Und dann sollten sie ihn weitersenden, zurück zu Paulus, denn Paulus und die anderen warten schon auf ihn, offensichtlich damit er auch sie wieder unterstützen kann in ihrem Dienst. Und dann lesen wir in Vers 12 diese etwas schwer zu verstehende Aussage über Apollos, wo Paulus sagt, dass er ihn schon häufiger ermutigt hat. Hier steht in der Luther-Übersetzung ermahnt, aber das gleiche Wort kann man auch mit, oder das griechische Wort kann man genauso gut mit ermutigt übersetzen und ich glaube, das passt besser. Paulus hat Apollos ermutigt, weil er sagte, Apollos, geh doch zurück, du warst ja auch schon in Korinth, wir haben ja beide dort nacheinander gedient und weil ich im Moment noch nicht komme, geh doch du, dass du sie ermutigst, dass du sie stärkst im Glauben, dass du ihnen hilfst, auch in den Verwirrungen, die sie haben. Na, Paulus, aus welchen Gründen auch immer, war Apollos noch nicht bereit zu gehen, aber Paulus ist sicher, auch er wird kommen, er wird sein Werk dort tun. Darum geht's. Nicht dieses Prinzip des Füreinander-Daseins, das zieht sich hier durch diesen Abschnitt und das zieht sich wirklich durch den ganzen Brief. Wir haben intensiv die Kapitel 12 bis 14 bedacht, wo wir davon gelesen haben, dass Gott jedem Christen Gnadengaben gibt. Wozu? Damit wir einander damit dienen können. Damit dadurch die Gemeinde erbaut werden kann. Und wer erbaut die Gemeinde? Jesus Christus. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber ist das nicht interessant, dass auch wenn Jesus die Gemeinde baut, die Bibel uns immer wieder dazu aufruft, uns einzubringen, damit die Gemeinde erbaut werden kann? Das heißt, das Werk des Herrn, die Erbauung der Gemeinde, ist ein Werk, das er durch Menschen wie dich und mich tut, durch die er die Gemeinde erbaut. Und so können wir uns einbringen, wir können uns hineingeben in das Werk des Herrn. Und wir merken in all dem, Reich Gottes Arbeit ist Teamwork. Das sehen wir immer wieder. Das hat Paulus im Hinblick auf die Korinther zum Ausdruck gebracht. Ja? Er hat seinen Anteil getan, der andere hat einen Anteil getan, letztendlich tut Gott den Teil. Ja? Ich habe gepflanzt, Apollos hat gewässert, Gott schenkt das Wachstum. Und wir sehen das an so vielen Orten, wie unterschiedliche Gaben, wie unterschiedliche Dienste, wie dieses gegenseitige Unterstützen zusammengreift, damit das Werk des Herrn getan werden kann. Ein wunderbares Beispiel, auf das mich diese Woche jemand hingewiesen hat, ist der Christsein-Entdecken-Kurs, der aktuell stattfindet. Es begann damit, dass geplant wurde, wir machen irgendwann so einen Kurs, dann hat jemand einen Flyer erstellt. Ja, dann sind Leute losgegangen und haben mit dem Flyer eingeladen, Leute zu diesem Kurs, sie mitgebracht. Ja, dann hat jemand geplant für diesen Kurs, dass jeden Abend gekocht wird. Dann vor jedem Abend am Nachmittag bauen einige die Tische auf, dass das alles schön steht. Andere kochen derweil schon in der Küche, sodass alle in eine gute Atmosphäre hineinkommen können. Und dann kommen Mitarbeiter, die Leute begrüßen und eine gute Atmosphäre schaffen. Dann hält einer einen Vortrag und dann kommen wir weiter ins Gespräch durch Leute, die an den Tischen die Gespräche leiten. Und manche führen das nachher noch weiter, indem sie die, die interessiert sind, weiter begleiten in Form von Jüngerschaft. Nicht so greift eins in das andere. Und wir unterstützen einander im Werk des Herrn und tun so das Werk des Herrn. Mir ist nochmal wichtig zu betonen, bei all diesen Dingen, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwo einen Haken dran machen. Es ist kein Pflichtprogramm. Es geht nicht darum, okay, habe ich was gespendet? Check. Habe ich irgendeinen Dienst in der Gemeinde? Check. Es geht darum, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat, sodass all unser Geben und all unsere Dienste letztendlich einem Herzen entspringen, das erfüllt ist von Dankbarkeit dafür, wie der Herr für uns gesorgt hat. Wie der Herr auch andere Menschen gebraucht hat in unserem Leben. Und all unsere Dienste sollten motiviert sein von der festen Zuversicht, dass das, was in 1. Korinther 15, Vers 58 steht, wirklich wahr ist. Dass das Werk des Herrn nicht vergeblich ist. Alles andere vergeht, aber was wir für den Herrn tun, das hat ewigen Bestand, weil es einen himmlischen Lohn findet. Lieber Christ, bist du erfüllt von Dankbarkeit für das Werk des Herrn in deinem Leben? Vertraust du darauf, dass der Herr sein Werk auch durch dich tun will? Und dass es nichts Besseres gibt, was du mit deinem Leben tun kannst, als dich ganz in seinen Dienst zu stellen? Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, bevor ich abschließend mit uns bete. Ein Moment, wo wir für uns nachsinnen können darüber, was Gott für uns getan hat. Nimm dir Zeit und denk über das Evangelium nach. Darüber, wie Gott in dein Leben eingegriffen hat. Und dann nimm dir einen Moment und frag ihn, wie du ihm nun dienen kannst. Ich bete dann abschließend mit uns. Ein Moment der Stille für uns. Großer Gott, wir loben dich, wir danken dir. Wir danken dir, dass du in deiner großen Liebe deinen einen geliebten Sohn uns gegeben hast, zu uns gesandt hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du die Herrlichkeit, die du für alle Ewigkeit beim Vater hattest, verlassen hast und dich aufgemacht hast hinein in diese gefallene Welt. Danke, dass du dich erniedrigt hast bis hin zum Tode am Kreuz. Danke, dass du dich hast verspotten und verraten und schlagen und töten lassen. Um das gerechte Gericht, das wir verdient hätten, auf dich zu nehmen. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du die Macht der Sünde gebrochen hast. Danke, dass du uns deinen Geist gesandt hast, durch den du uns überführt hast von unserer Sünde und uns die Augen geöffnet hast, für die großartige Wahrheit des Evangeliums. Und danke, dass du uns durch deinen Geist Gnadengaben gegeben hast, sodass wir Anteil haben dürfen an deinem Werk. Danke, dass alle guten Gaben von dir kommen. Schenk uns Herzen, die so dir gehören, dass wir dir gehören, mit allem, was wir haben und sind. Herr, zeig uns, wo wir Veränderung brauchen, in unseren Herzen und in unserem Tun. Und so bitten wir dich um dein gnädiges Wirken in uns und durch uns, sodass wir noch viele Menschen erleben dürfen, die durch uns und letztendlich durch dich zu einem Werk des Herrn werden. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.